Neunte Lektion, Jesus der Erlöser. Ja, wie sollte man diese Lektion beginnen? Jesus der Erlöser. Jesus ist das Zentrum der biblischen Geschichte. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. Um ihn geht es. Wenn ihr diese Serie studiert, dann würde ich meinen, das ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Lektion in dieser Serie, in diesem Bibelkurs. Wenn ihr etwas mitnehmt, dann nehmt auf jeden Fall diese Einheit mit, Jesus, der Erlöser. Wie sollte man das beginnen? Wie sollte man einsteigen in eine derartige, in ein derartiges Thema? Wie sollte man ein derartiges Thema in kurzer Zeit zusammenfassen? Jesus ist der Größte, Jesus ist der Höchste, er ist der Erlöser, in ihm haben wir das Leben, in ihm haben wir die Herrlichkeit, in ihm haben wir die Freiheit, in ihm haben wir die Befreiung von der Sünde. Ja, Jesus, der Erlöser, der Heiland, der Retter, der Schöpfer, der Richter. Ja, Jesus, unser Ein und Alles. In Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, da sagen die Jünger, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nur in Jesus Christus ist Rettung. In Johannes Kapitel 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Erlösung, Errettung ist nur in Jesus Christus. Johannes 3,16 ist wohl einer der bekanntesten und meist zitiertesten Texte aus der Bibel. Vielleicht sogar der bekannteste und der am meisten zitierte Text. Er heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist die Liebe von Gott zur Welt. Hier ist die Rede von der Liebe von Gott zu einer gefallenen Welt. Einer Welt, die sich bewusst von Gott abgewandt hat und die mit Gott gebrochen hat. Und Gott sucht diese Welt wieder. Gott möchte diese Welt nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sondern Gott möchte für diese Welt eine Lösung, eine Erlösung bereiten. Der Weg zu dieser Erlösung führt über seinen Sohn. Sein Sohn, der Mensch wurde, sein Sohn, der sein Leben für uns gab, damit wir leben können. Das ist sein einziger Sohn, sein eingeborener Sohn, sein Ein und Alles. Er war bereit, der Vater war bereit, seinen Sohn zu geben, damit wir leben können. Der Text sagt hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Das Wort Glauben kann auch übersetzt werden mit Vertrauen. Und so können wir auch lesen, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Vertrauen, Gott vertrauen, das bedeutet eine Umkehr der Sünde. Wir erinnern uns an den Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3, wo die Schlange die Eva verführte und die Eva dann schlussendlich den Adam mitnahm in diesen schrecklichen Weg hinein. Der Schlange ist es gelungen, ein Misstrauen zu sehen in die Beziehung zwischen Eva und ihrem Schöpfer. Eva hatte die Vermutung oder die schlussendlich die Überzeugung, dass Gott ihr doch nicht alles geben möchte, dass Gott etwas zurückhält, dass Gott etwas Besseres geben könnte, als er es tut, dass Gott es doch nicht so gut meint mit ihr. Und sie hat sich entschlossen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und diese Frucht zu nehmen und zu essen. So war Misstrauen zwischen Mensch und Gott in die Welt gekommen, so war Misstrauen gesät und diese Beziehung gestört, wenn nicht gar zerbrochen. Gott hat aber die Welt nicht dem Schicksal überlassen und er lädt ein, dass wir wieder zu diesem Vertrauen zurückfinden. Er war bereit, seinen Sohn zu geben und in Römer Kapitel 5, Vers 8 wird das auch wunderbar ausgedrückt. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind die Sünder, wir haben uns getrennt von Gott, wir haben gegen Gott rebelliert, wir haben Misstrauen gegen Gott, wir vertrauen Gott nicht. Und Gott sagt, ich bin aber bereit, meinen Sohn für euch zu geben. Indem er seinen Sohn gab, hat er bewiesen, dass er uns liebt. Wenn wir uns überlegen, Gott könnte uns ja so vieles geben. Er könnte sagen, hier hast du 10 Kilo Gold und er spricht und 10 Kilo Gold sind hier. Er könnte sagen, ich gebe dir Gesundheit, ich gebe dir ein Haus, ich gebe dir einen wunderbaren Job und so weiter, ich gebe dir ein tolles Auto. Alles, was du dir wünschst. Für Gott wäre das nur ein Wort. Dann könnten wir sagen, ja, okay, ich finde es toll, dass du uns das gibst, aber es ist ja für dich nur ein Wort. Es ist für dich nur eine Kleinigkeit. Das ist wie wenn ich meinem Kind eine kleine Münze gebe. Und so, ja, mein Kind sagt, du hast ja 1000-mal mehr als das. Für dich bedeutet das ja nichts. Gott hat aber nicht nur Gold oder ein Haus, eine Gesundheit oder ein tolles Auto gegeben, sondern Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Er hat etwas gegeben, wo wir völlig gewiss sein dürfen, dass es für ihn ein unermessliches Opfer bedeutet hat, seinen Sohn zu geben. Er hat seine Liebe bewiesen dadurch. In 1. Johannes Kapitel 4 lesen wir im Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sehen, wer Jesus ist, wie er ist, was er gemacht hat, was er für uns gemacht hat, was er für mich persönlich und für dich persönlich gemacht hat, dann war das ein Akt der Liebe. Eine Liebe, die er zu uns hatte, bevor wir ihn geliebt haben. Das lesen wir im Vers 19 vom 1. Johannes Kapitel 4. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Eine Liebe, die nicht aus uns selber herauskommt, sondern Gott ist Liebe. Gott hat uns seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn gab. Und unsere Liebe ist eine Antwort auf seine Liebe. Wir beschäftigen uns mit Jesus. Wir erkennen sein wunderbares Wesen, seine Treue, seine Aufrichtigkeit, seine Gerechtigkeit. Und es bewegt uns, es verändert uns. In uns entsteht Liebe als Reaktion auf diese Liebestat von Gott. Und so führt es uns zurück zum Glauben, zum Vertrauen zu Gott. Im Deutschen wird das Wort Glauben ja auch gleichgesetzt mit dem Wort Vermuten. Ich vermute, das Wetter wird morgen schön, ich vermute dieses und jenes, das heißt aber, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Das Wort Glauben in der Bibel meint aber nicht vermuten, sondern eben ein Überzeugtsein, Gewissheit haben, Vertrauen haben, Sicherheit haben. Wenn wir uns mit dem Opfer von Jesus beschäftigen und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann gewinnen wir diese Sicherheit, dann gewinnen wir dieses Vertrauen in Gott. Wir nehmen Jesus als unseren Herrn an, wir nehmen seine Erlösungstat an, wir übergeben ihm unsere Schuld, er trägt sie für uns, wir empfangen im Gegenzug das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diesen Plan zur Errettung der Menschheit nicht einfach irgendwann im Laufe der Zeit entworfen, wo er gemerkt hat, ja, das mit der Sünde wird ja immer schlimmer und das nimmt Ausmaße an, die ich nie gehofft hatte. Und wir, ja, jetzt muss ich härtere Maßnahmen ergreifen. Sondern in dem Moment, wo Sünde geschehen ist, hat Gott bereits einen Plan zur Hand gehabt und war bereit, diesen Plan umzusetzen. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 lesen wir: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Es geht dort um einen geistlichen Kampf und Menschen werden sich einer falschen Religion zuwenden. Und diese Menschen sind nicht geschrieben im Buch des Lammes. Und das Lammes, Buch des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. In dem Moment, wo Gott den Grund der Welt gelegt hat, hatte er seinen Plan bereits geschmiedet gehabt zur Errettung der Menschen. Falls die Menschen in Sünde fallen, war der Plan bereits gelegt, bereit. 1. Mose 3,15, das ist im Zusammenhang mit dem Sündenfall. Der Herr kommt und redet mit der Schlange, er redet die Fluchworte über die Schlange und er sagt an dieser Stelle: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also, da wird ein Nachkomme der Frau kommen und dieser Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der wird eine Vernichtung für diese Schlange bereiten. Die Schlange wird als Verlierer aus diesem Kampf hervorgehen, aber es ist eben ein Kampf. Und in dem Kampf wird auch dieser Nachkomme der Frau ein Leid erfahren. Die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Es war bereits, also mit diesem Sündenfall war bereits angekündigt, dass ein Erlöser und Erretter kommen wird. Und wenn, es war somit der Rahmen festgelegt, in dem die Erlösung stattfinden wird. So, Gott hat gesagt, schau, hier, das ist der Rahmen, in dem bewegen wir uns. Und der Rahmen bedeutet, ihr seid in Sünde gefallen, ihr habt euch von mir getrennt, aber es wird einer kommen, der wird euch erlösen, erretten. Als Maria die gute Botschaft bekommt von dem Engel, der ankündigt, dass sie schwanger werden soll, dann sagt dieser Engel zu ihr in Lukas Kapitel 1, Vers 32: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist das Ziel, das Gott mit Jesus und mit uns verfolgt. Jesus wird regieren, sein Reich wird kein Ende haben. Er wird auf dem Thron David sitzen, er wird die Verheißungen erfüllen, die im Alten Testament gegeben sind. Und da haben wir durchaus eine ganze Menge von Ankündigungen im Alten Testament, von Verheißungen über den Messias, die uns etwas über den Messias beschreiben. Zum Beispiel erfahren wir in Micha Kapitel 5, Vers 1, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird. Wir erfahren in Daniel 9, 27, dass der Messias so im Jahr 31, das kann man eben aus der biblischen Prophetie dann berechnen, im Jahr 31 Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen wird. Das ist gleichzusetzen mit dem Tod von Jesus. Das war Daniel 9, 27. Im Psalm 110 erfahren wir, dass Jesus Hohepriester und König in einer Person sein wird. So hat Gott einen Plan gehabt und durch die Zeit hindurch, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, wird dieser Plan immer mehr sichtbar. Und plötzlich, wo Jesus kommt, wird der Plan sehr, sehr deutlich und sehr umfassend sichtbar. Und das geht, setzt sich aber dennoch fort. Wir denken zum Beispiel auch an den Hebräerbrief. Es ist wie, wir können uns vorstellen, wie bei einer Bühne, wo zunächst ein kleines Licht brennt und dann brennt immer mehr. Und mit dem Hebräerbrief, da scheinen alle Scheinwerfer. Und Jesus wird uns in seiner Herrlichkeit und Fülle gezeigt. Ein wichtiger Text, den wir im Alten Testament finden, ist Jesaja Kapitel 53 und dort auch der Vers 5. Dort wird schon im Alten Testament angekündigt, dass er sein Leben geben wird, damit wir leben können. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Strafe lag auf ihm. Er hat die Schuld getragen, damit wir frei sein können. Im Alten Testament wurde mehrfach ein Bund aufgerichtet und bestätigt. Ja, bevor wir uns den anschauen, wenden wir uns aber noch diesem Text hier zu. Dieser Text beschreibt hier in Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 8, dieser Text beschreibt hier das Wesen und die Tat von Jesus. Und er beginnt mit den Worten, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also wir sollen uns an Jesus ein Beispiel nehmen und wir sollen seine Gesinnung nachahmen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also der hat nicht gesagt, hey, ich bin Gott, ich bleibe Gott, macht ihr, was ihr wollt. Das gebe ich nicht auf, an das klammere ich mich, das halte ich fest. Nein, das hat er nicht gemacht, sondern er hat sich davon entäußert, er hat es losgelassen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus, der in der Herrlichkeit lebte, der im Thronsaal Gottes lebte, der das Universum regierte, dem alles diente, mit Ausnahme der Erde, mit Ausnahme derer, die sich von ihm getrennt hatten. Er war bereit, das alles aufzugeben, das Leben eines einfachen Menschen zu leben, in einer Krippe zur Welt zu kommen, unter ärmlichen Umständen und ein Leben als letztendlich Wanderprediger, könnte man sagen, in Israel zu leben, ohne Luxus, ohne große Verehrung, mit viel Auseinandersetzung. Und das gipfelte schlussendlich in seiner Kreuzigung, wo er verspottet wurde und von allem verlassen wurde. Dort hing der Erlöser am Kreuz und hat sein Leben gegeben, geprüft bis zum Äußersten, damit wir leben können. Das ist die Gesinnung von Jesus. So ist Jesus. Es geht Jesus nicht um sich selbst. Er ist ein dienender Gott. Er liebt uns. Er liebt seine Schöpfung, seine Geschöpfe. Gott hat schon immer, ich komme zurück zu dem Bund, Gott hat schon immer einen Bund geschlossen mit den Menschen. Und wir denken an den Bund mit Abraham oder auch an den Bund am Sinai. Und in Jeremia 31, Kapitel 31, lesen wir die Verse 31 bis 33. Dort kündigt der Herr einen neuen Bund an. Er hat einen Bund geschlossen mit den Vätern, aber die Väter waren nicht treu in diesem Bund, also die Israeliten, die Generationen. Sie hatten sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt, Dinge getan, die Gott nicht gefielen, sein Gesetz gebrochen. Und somit schließlich seinen Bund gebrochen. Und sie wurden weggeführt ins Exil. Und an der Stelle, Jeremia ist der Prophet zu Beginn des Exils, und an der Stelle sagt Jeremia Folgendes. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott redet hier davon, dass der Bund gebrochen wurde und dass er einen neuen Bund aufrichten wird. Und der neue Bund wird nicht mehr sein wie der alte, der gebrochen werden kann. Der neue Bund wird so sein, dass wir das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben haben. Wir bekommen ein neues Wesen, ein neues Herz, eine neue Ausrichtung. Und das bedeutet der neue Bund. Jetzt redet Jeremia hier, dass zu Beginn des Exils, also ungefähr 600 vor Christus, dieser Bund gebrochen war. Und wenn wir dann die Bibel weiter in chronologischer Reihenfolge lesen, dann sehen wir zunächst im Alten Testament nirgendwo mehr, dass dieser Bund wiederhergestellt wird. Dann kommen wir ins Neue Testament und im Neuen Testament mit den Evangelien und diese 3,5 Jahre, in denen Jesus auf der Erde sein öffentliches Wirken tut, kommen wir ans Ende dieses Wirkens und wir kommen hier zum letzten Abendmahl. Und bei diesem letzten Abendmahl sagt Jesus: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und trinkt alle daraus aus diesem Kelch, denn das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In Jesus Christus wird der neue Bund aufgerichtet. Das ist der ewige Bund, der nicht mehr vergeht, der den alten übertrumpft, der eine Bindung herstellt zwischen Mensch und Gott, die unvorstellbar ist. Gott selber wird Mensch. Diese Bindung bleibt bestehen. Als Mensch gibt er sein Leben und bezahlt für unsere Schuld. In Jesus ist die Verbindung von Mensch und Gott endgültig geworden. Ein Bund, der nicht mehr gebrochen werden kann. Jesus richtet diesen neuen Bund auf. Sehr bewegend sind die Worte in Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, er hängt am Kreuz Jesus, sprach er: Es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. In dem Moment, Jesus ist mit dem irdischen Leben zu seinem Ende gekommen. Er ist bereit, sich in den Willen des Vaters zu fügen. Er ist bereit, sein Leben aufzugeben. Es steht hier, er übergab den Geist. Und er sagt an der Stelle: Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Die Erlösung ist bewirkt. Und er übergibt sein Leben in die Hände des Vaters. Es ist vollbracht. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christus, und zwar ein für allemal. Hebräer 10, Vers 10 sagt es, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, indem er bereit war zu sterben, ist unsere Erlösung. Das ist, in diesem Willen sind wir geheiligt. In Offenbarung Kapitel 19 wird uns vor Augen geführt, wie Jesus wiederkommt. Jesus hat die Erde geschaffen. Die Schöpfung hat sich von ihm getrennt, sie ist in Sünde gefallen. Jesus war bereit, einmal zu kommen als ein Leidender, oder zunächst als unter einfachen Umständen ein Mensch, unauffällig, nicht wohlhabend, ärmlich, und Jesus war bereit, den Tod zu erleiden, sein Leben zu geben. In dem Moment, wo er gestorben war, kehrte sich die Sache um, denn er wurde dann in das Grab eines Reichen gelegt. Damit war die Ärmlichkeit zu einem Ende gekommen, und bereits unmittelbar nach seinem Tod wurde ihm diese Ehre zuteil. Er wurde nicht verscharrt irgendwo, er kam nicht in ein Massengrab. Er wurde in das Grab eines Reichen gelegt. Und damit hat sich die Bereitschaft, sich zu demütigen, ich möchte nicht sagen, hat ein Ende gefunden, aber sie hat ihn bis zum Maximum geführt, dass er sich erniedrigt hat bis zum Äußersten. Und diese Erniedrigung, das ist das bessere Wort, die Erniedrigung hat ein Ende gefunden, und Jesus ist durch den Tod, den er erlitten hat, und durch das Wesen, das er an den Tag gelegt hat und wo er auch uns den Vater gezeigt hat darin, er und der Vater sind eins, hat diese Erniedrigung ein Ende gefunden, und bereits im Grab hat er Ehre empfangen. Er ist dann auferstanden, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, er regiert mit seinem Vater zusammen, und er wird ein weiteres Mal kommen. Und dieses Kommen, hoffen wir, ist nicht mehr allzu weit entfernt, auch wenn wir das Datum nicht kennen. Ja. Und ich lese aus Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 16. Das heißt, dort wird beschrieben, wie Jesus wiederkommt in Herrlichkeit in den Wolken. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, Jesus kämpft. Er ist der Treue und der Wahrhaftige. Er kämpft in Gerechtigkeit und in Wahrheit und in Liebe. Gott hat seine Prinzipien nicht gebrochen, um seinen Erlösungsplan aufzurichten. Er hält seine Prinzipien aufrecht. Es gelingt Gott aber, den Sünder von der Sünde zu trennen und Sünde für immer aus dem Universum zu entfernen, durch diesen Erlösungsplan, den wir heute betrachten. Es gelingt Gott, in uns das Vertrauen zu Gott wieder völlig herzustellen, und zwar derartig völlig, dass es nie wieder ins Wanken gerät. Wir werden für alle Zeit die Freiheit haben, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Aber wir werden völlig überzeugt sein, dass die Entscheidung gegen Gott eine Entscheidung zum Verderben ist und nicht zum Leben. Aber eine Entscheidung für Gott, eine Entscheidung zum Glück, zum Heil, zur Zufriedenheit, zur Freiheit, zu einem ewigen, immerwährenden, glücklichen Leben. Ja, Jesus ist das Wort Gottes, so steht es auch hier. Er wird auch im Johannesevangelium so bezeichnet. Gott hat sein Wort gegeben. Er hat gesagt, ich habe einen Plan. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Es wird einer für immer auf dem Thron David sitzen. Ich werde mein Reich am Schluss aufrichten. Und viele, viele Verheißungen mehr. Jesus ist das erfüllte Wort Gottes. In ihm ist dieses Wort, so wie es das Johannesevangelium auch sagt, Fleisch geworden. Er ist das Wort Gottes, das in ihm haben wir die Erfüllung der Verheißungen des Wortes Gottes. Gott hat angekündigt, es wird ein Retter kommen und Gott kündigt an, er wird ein weiteres Mal kommen. Und er ist derjenige, Jesus ist derjenige, der das tun wird und der kommen wird. In Jesus haben wir die Erlösung. So möchte ich zusammenfassen. Jesus hat die Verheißungen des Alten Testaments erfüllt und für die Menschen die Erlösung von den Sünden durch seinen stellvertretenden Tod bereitet. Wir haben weitere Verheißungen. Jesus wird wiederkommen. Und er wird auch diese Verheißung erfüllen. Er wird wiederkommen, um sein Volk zu sich zu nehmen. Das ist in Gottes Heilsplan gegeben. Das hat er versprochen. Gott ist seinem Wort treu. Er wird es auch halten. Durch ihn haben wir ewiges Leben in Fülle. Die Einladung Gottes und die Einladung Jesu gilt allen Menschen. Nehmt dieses Heilsangebot an. Nehmt Jesus als euren Herrn und Erlöser und Retter an. Nehmt seinen Opfertod für euch an. Übergebt Jesus die Schuld. Ändert euer Leben. Nehmt die Gabe des Heiligen Geistes an, durch die wir zu einem neuen Leben finden, durch die wir verändert werden, durch die Gottes Prinzipien, Gottes Gesetze auf unser Innerstes und auf unser Herz geschrieben werden. Lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes zu neuen Menschen werden. Lasst uns die Liebe Gottes erkennen, indem wir auf Jesus blicken. Lasst uns diese gute Botschaft anderen weitergeben.